Hallo zusammen, hier der Pixel Safari E-Commerce Podcast. Heute mit mir Daniel, links von mir Malte und gegenüber sitzt David, der bei uns das Online-Marketing macht. Hallo zusammen.
Hallo. Hi.
Heute reden wir über Artikel 13 und Artikel 11. Artikel 13 beschäftigt sich hauptsächlich mit dem User-Generated Content und Artikel 11 mit dem Leistungsschutzrecht. Was ist denn das?
Ja, das ist, beides sind Paragraphen aus dieser ominösen EU-Abstimmung, die gestern stattgefunden hat. Und der Artikel 11 beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Verlinkung von urheberrechtlich geschützten Inhalten im Internet. Und der Artikel 13 beschäftigt sich damit, inwiefern man haftbar gemacht werden kann als jemand, der Inhalte von Usern online zur Verfügung stellt. Also sagen wir mal, das klassische Beispiel wäre YouTube, wo eben ja User Kommentare schreiben können, Videos hochladen können. Und Artikel 13 sieht jetzt halt vor, dass in diesem Falle YouTube überwachen soll und in die Haftung gelangt, wenn urheberrechtlich geschütztes Material durch die User hochgeladen wird.
Genau, aber was genau heißt das jetzt für den E-Commerce? Gerade unsere Kunden oder auch wir mit unserem Content, jetzt zum Beispiel diesen Podcast hier, wenn wir auch was hochladen, inwiefern wird das alles betroffen sein davon und was hat das so für Auswirkungen, gerade auch technisch zum Beispiel? Was meinst du, Daniel?
Ich glaube, da kann man unterscheiden zwischen den Marktplätzen und den Online-Shops, weil Marktplätze sind lustigerweise komplett ausgenommen. Also alle eBay- und Amazon-Verkäufer müssen sich eigentlich keine Sorgen machen, die sind explizit da ausgenommen worden. Viel interessanter wird es halt dann bei den Online-Shops. Und da stellt sich halt die Frage, ab wann bin ich als Online-Shop nicht mehr nur ein Online-Shop, sondern eine Plattform? Ab wann tue ich User-Generated Content nehmen, um mich damit selber zu bereichern? Quasi. Aber ab dem Moment könnte ich haftbar dafür gemacht werden, soweit ich das verstanden habe.
Ganz genau. Also das ist relativ schnell problematisch. Also ich sag mal, heute ist es ja schon so, wenn ich einen Online-Shop betreibe, dann bin ich persönlich natürlich dafür verantwortlich, dass dort die Artikelbilder zum Beispiel oder auch die Texte, dass ich die verwenden darf. Also die im besten Falle nicht urheberrechtlich geschützt sind oder wenn sie geschützt sind, ich eine Erlaubnis habe, die zu verwenden. Was natürlich dann eben sofort interessant wird, viele Shops setzen zum Beispiel Bewertungssysteme ein, wo Kunden Sternebewertungen hinterlassen können. Die Sternebewertungen sind wahrscheinlich nicht unbedingt kritisch, aber wo es natürlich interessant wird, ist, wenn die Kunden Kommentare hinterlassen können. Hier besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass ein Kunde etwas urheberrechtlich geschütztes, also zum Beispiel einen Text oder ein Bild, wenn es eine Upload-Funktion gibt, hinterlässt. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann kann man natürlich als Händler entsprechend in Haftung genommen werden. Wenn der Kunde zum Beispiel sagt, ich nehme irgendein Zitat mit in meine Bewertung oder ich lade ein Bild hoch und im Hintergrund ist ein markengeschütztes Produkt zu sehen, das sind Risikoszenarien, die zumindest so wie ich den Gesetzestext jetzt gelesen habe, nicht wirklich ausgeschlossen werden.
Ja, was müsste man denn konkret machen? Also man müsste, sobald etwas hochgeladen wird, es darauf prüfen, ob es irgendwelche urheberrechtlichen Verletzungen aufweist.
Diese Upload-Filter eigentlich.
Der müsste man dann selber sein. Also man müsste halt wirklich, ich meine, das machen die Online-Händler jetzt ja auch schon in der Regel, dass sie Bewertungen kuratieren. Das heißt, sich das Ding erstmal durchlesen, bevor es freigeschaltet wird. Okay, manche haben auch die Einstellung so, dass es sofort freigeschaltet wird. Davon würden wir eh abraten. Sonst kommen da ziemlich hässliche Kommentare unter Umständen von irgendwelchen Bots. Aber generell ist es ja auch für einen Online-Händler wahnsinnig schwer zu prüfen, ob das Bild, das da hochgeladen wird, überhaupt von dem gemacht wurde, der es behauptet, ne?
Das ist natürlich eine der Grundherausforderungen bei dem ganzen Thema und auch einer der Punkte, der, glaube ich, im öffentlichen Diskurs von den Gegnern von Artikel 13 mit angesprochen wird. Genau diese Sache. Also wenn ich nun ein Bild vor mir habe, inwiefern bin ich in der Lage, tatsächlich zu bewerten, ob das urheberrechtlich in Ordnung geht oder ob das vielleicht problematisch ist. Vor allem, weil ich jetzt natürlich nicht unbedingt als Händler hingehen möchte und mit jedem, der einen Kommentar unter meinen Artikeln abgibt, besprechen möchte im Telefonat oder besser noch schriftlich, dass er mir versichert, ja, das habe ich erstellt und das habe ich nirgendwo widerrechtlich geklaut oder entfernt, weil das wäre, sag ich mal, der Weg, den ich jetzt als allererstes sehen würde, um das abzusichern. Vielleicht können da auch Juristen nochmal weitere Ideen aufzeigen, aber das wäre jetzt so für mich das Greifbarste.
Ja, und auch nicht nur die eigenen Bilder. Also wenn ich jetzt an Online-Händler denke, der ja auch viel mit Bildern arbeitet, jetzt zum Beispiel jetzt Instagram und Anbindung von Instagram an den eigenen Shop. Gerade so Social-Media-Marketing-Kanäle wie Facebook und Instagram oder Pinterest, die sehr stark von sowas leben, also Bildern zum Beispiel. Wie wollen die jetzt eine ordentliche Filterung einführen, die hilft, genau wie du sagst, sowas zu kuratieren, dass man sozusagen sicheren Content auf der eigenen, in Anführungszeichen, juristischen Plattform jetzt hat, ist ja de facto erstmal fast unmöglich, also das so durchzusetzen. Man müsste alles händisch durchführen und das von einer Maschine durchlaufen zu lassen, ist ja zumindest nach unserem Wissensstand jetzt gerade so nicht möglich. Gerade die Auswirkungen im Online-Marketing auch allgemein, also wenn ich jetzt daran denke, nicht nur Bilder oder so ähnliches, sondern allgemein auch Themen im Online-Marketing wie die Suche, gerade Artikel 11 zum Beispiel mit den Snippets und wie mit die jetzt behandelt werden, vor allen Dingen auch in Bezug auf diese Linksteuer, die ja irgendwie diese Gewährleistung des Zustimmungsinhabers für Rechte darstellen soll, inwiefern da das jetzt zum Beispiel Einschnitte auf SEO hat, wie die Suche dann aussehen soll und vor allen Dingen, wie genau soll jetzt das dargestellt werden? Das ist ein bisschen auch, ich sage einfach mal, verwirrend dargestellt worden. Zum einen ist es nicht erlaubt, Titel und Bezeichnungen, die urheberrechtlich geschützt sind, darzustellen. Andererseits darf man aber noch einzelne Wörter darstellen, um das zu verlinken, damit Google es noch ausspielen kann. Das ist auch so ein Spagat, den ich auch noch nicht ganz verstanden habe aus SEO-Sicht.
Also ich denke, das wäre auch ein Problem, wenn man zum Beispiel Artikel aus Fachmagazinen verlinken will, die vielleicht auch geteilt werden wollen, aber wenn man dann eine Vorschau irgendwie bringt von, keine Ahnung, vielleicht ist schon eine Zusammenfassung von Text irgendwie da bedeutend, das wäre ja richtig doof. Und vor allem, was ich mich immer frage, das muss man wahrscheinlich dann später, wenn es ins nationale Gesetz umgeformt wird, einen Juristen fragen, was passiert eigentlich mit dieser, ich weiß nicht, juristischer Begriff ist, glaube ich, Haftungskette oder irgendwie sowas. Mhm. Also das Problem ist ja momentan auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Oberlohn nutze und du mir Dropshipping-Produkte in meinen Shopify-Shop importieren, dann kriege ich ja die Bilder von dem Hersteller oder sonst irgendjemanden. So in der Theorie ist es ja jetzt so, wenn diese Bilder illegal sind und ich werde dafür hops genommen, also irgendjemand verklagt mich, der Fotograf oder sonst, ja, dann muss ich dem natürlich das erstmal bezahlen, aber ich kann mich dann an den Hersteller wenden, der mir diese Bilder gegeben hat und den gegebenenfalls dann wieder weiter verklagen auf Schadensersatz. So, jetzt ist halt die Frage, wenn ich von Anfang an jetzt haftbar bin, dann bleibt der Schaden quasi bei mir liegen. Also jetzt zum Beispiel, ich kaufe als Händler Produktfotografien bei einem Fotografen. Jetzt schickt er mir, weil er gemein ist, nicht Fotos, die er selber gemacht hat, sondern klaut selber irgendwo Fotos bei Amazon und schickt mir die, ich verwende die jetzt. Es ist jetzt so, dass ich dann quasi die Haftung an den Fotografen gar nicht mehr weitergeben kann, sobald ich selber angemotzt werde vom Rechteinhaber.
Also konkret.
Wobei ja, dass User-Generated Content jetzt ins Spiel kommt, weiß ich jetzt nicht so genau, ob das dann so. Aber das ist jetzt ein wichtiger Faktor. Damit will ich nur illustrieren, was passiert, wenn ich wirklich per Gesetz in der Haftung bin, haben dann andere überhaupt noch Haftung oder bin ich geliefert quasi?
Also das wird sicherlich irgendwo interessant sein. Hier wäre es jetzt praktisch, einen Juristen dabei zu haben, weil meines Wissens diese neue Direktive dazu noch nicht wirklich viel Aussage trifft. Ob das dann bedeutet, dass man dann, sag ich mal, auf geltendes Recht zurückgreift, sobald die Direktive endet, oder genau wie du angesprochen hast, das wird ja jetzt auch noch erstmal in lokales Recht umgesetzt. Das heißt, ob da eventuell der deutsche Gesetzgeber hingeht und sagt, ich formuliere genau für dieses Szenario konkreter etwas aus, das wird sich dann zeigen. Das steht jetzt gerade leider noch ein bisschen in den Sternen, aber es ist natürlich eine große Frage, vor allem wenn es eben darum geht, dass ich eventuell Produkte in Asien source, mir da Produktfotos zur Verfügung gestellt werden. Da bin ich ja schon noch der Veröffentlichende in der Situation. Aber wenn eben jetzt, sage ich mal, das besagte Szenario einkehrt und ein Kommentar enthält ein Bild vom Artikel und ja, im Hintergrund ist etwas, das in irgendeiner Form urheberrechtlich geschützt ist. Sagen wir zum Beispiel, da hängt ein Wandbild. Und der Künstler, der dieses Wandbild gemalt hat oder das Foto geschossen hat, der sieht das nicht so gerne, dass das da auf diese Art und Weise verbreitet wird. Dann ist es eben natürlich fraglich, vor allem praktisch fraglich, bin ich als Shopbetreiber überhaupt in der Lage, diesen User, der das Bild hochgeladen hat, zu identifizieren. Ja, ich brauche eine Adresse und einen Namen, um den zu kontaktieren. und letztendlich den dann mit in die Haftung zu nehmen. Also allein das Logistische ist natürlich schon interessant.
Ja, das ist heute ja schon genauso.
Ganz genau. Aber das, ich sag mal, das ist natürlich besonders problematisch in diesem Szenario, wo ich eben nicht mehr sagen kann, ja, das hat doch dieser User da hochgeladen.
Ja, klar, weil man dann selber ja quasi der Veröffentliche ist und damit in der Haftung ist. Das ist
genau,
ja letztendlich
Artikel 13. Genau, ne? Und eben, das ist genau der Punkt. Jetzt müsste ich eben diese Haftungskette versuchen zu initiieren. Das wäre jetzt mein
Was aber vielleicht gar nicht mehr geht, da ja Artikel 13 sagt, dass die Plattform die Haftung übernimmt.
Das könnte sein. Wie gesagt, ja. Das ist leider, wir müssen ja viel im Trüben fischen gerade. Das ist ja, sage ich mal, auch das Unangenehme jetzt, ähnlich wie es vor einiger Zeit mit der DSGVO war. Übrigens auch die Kombination aus beidem jetzt interessant natürlich. Mhm. Aber man sitzt jetzt eben so ein bisschen da und von dieser Direktive geht es jetzt erstmal in nationales Recht. Und dann wissen wir ja auch aus der Erfahrung, was im Gesetz geschrieben steht und was dann letztendlich in der praktischen Anwendung daraus entsteht. Ja, da kann man so eben den kurzen Exkurs machen, Thema Abmahnungen und so weiter. Das sind nun mal auch zwei Paar Schuhe, weil das Gesetz ist oft in diese Richtung gedacht, aber im Endeffekt wird es dann komplett anders interpretiert und das wird noch ganz, ganz spannend, was da passieren wird. Und wenn es natürlich dann darin endet, dass, sage ich mal, der eigentliche Urheberrechtsverletzende, derjenige, der eben das Material online geladen hat, entweder rechtlich nicht mehr haftbar ist oder de facto eben nicht greifbar ist, dann führt das natürlich zu unangenehmen Szenarien.
Also vielleicht auch, das war jetzt die Haftung, vielleicht jetzt auch mal auf den E-Commerce und auf den Online-Shop zurückzukommen, den auch vielleicht viele Zuhörer vielleicht auch haben. Wie wird der dann in Zukunft so aussehen? Also ist jetzt die Frage, die Plattformen, ganz klar, haben ja die Direktive, dass sie sagen, okay, wir implementieren jetzt diese sogenannten Upload-Filter und versuchen halt so viel wie möglich vorher auszugrenzen, was uns da in so eine, wie du sagst, rechtliche Misere reiten kann, weil es ja immer noch fragwürdig ist, ob wir jetzt haften oder nicht. Und da ist jetzt, würde ich schon fast vermuten, und meine These oder auch die These, die viele Leute auch haben, dass halt so eine Art Overblocking stattfinden wird, dass viel Inhalt von vornherein ausgeschlossen wird, wo man einfach nur den Verdacht hat, dass es jetzt in diese Haftung geht. Und da ist auch die Frage, wie wird es dann so ein Online-Shop aussehen? Werden jetzt alle Instagram-Feeds plötzlich leer sein? Wird es keine Fotos mehr geben? Werden Anbindungen teilweise gar nicht mehr genutzt?
Also wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann ist natürlich der erste Schritt immer erstmal zu sagen, ich halte mich zurück, damit überhaupt solche Instrumente zu nutzen. Also was ja...
Ja, das ist aber wirklich dann Wettbewerbsnachteil. Also gerade wenn wir von den 2 Jahren reden, wenn der ganze Kram in Kraft tritt, das wäre ja schon...
Auf jeden Fall. Also das, und dann, sage ich mal, wird es natürlich interessant. Jetzt das Beispiel, du hattest von den Instagram-Feeds gesprochen. Also ich sag mal, ich lade meine Kunden dazu ein, Bilder davon zu machen, wie sie meine Artikel nutzen und zeige die dann auf meiner Website. Das ist jetzt natürlich auch wieder die Frage, ist Instagram zum Beispiel in der Lage, die Direktive schon relativ gut umzusetzen? Wenn Instagram selber durch Blocken und Filtern und durch eine entsprechende Moderation bereits viel kritischen Content entfernt, dann habe ich als Händler vielleicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich verlasse mich auch darauf, was dort an Sicherheitsmaßnahmen ergriffen wird und binde das dann eben entsprechend bei mir in den Shop ein. Gegebenenfalls, das ist dann auch noch interessant und das wird letztendlich vermutlich nur die Rechtsprechung klären können, vielleicht wird es auch so sein, dass wenn ich Instagram in meinen Shop einbinde, dass ich mich trotzdem dann darauf berufen kann, dass Instagram mir diese Inhalte zur Verfügung gestellt hat. Ja, vielleicht versuche ich mich da rauszuwinden aus der Verantwortung und das werden nur Richter sagen können, ob das möglich ist oder nicht.
Ja, okay, mal Best-Case-Szenario, Instagram kriegt's hin, die haben einen supergeilen Filter, da werden supergeile Filterung passieren, die dann dafür sorgen, dass nur noch der kuratierte Content übrig bleibt und der dann auch auf meiner Webseite erscheint und das sind auch alles relevante Sachen, auch von meinen Kunden, meine Produkte. Aber das sind halt die schlechten Bilder. Die Bilder, die nicht so gut sind und die ich eigentlich gar nicht zeigen wollte. Oder qualitativ gute Bilder verschwinden plötzlich. Oder das waren die Bilder von Influencern, die ich unbedingt da drin haben wollte. Die sind jetzt weg.
Das Risiko besteht natürlich.
Und das ist ja wiederum der Nachteil, der dann entsteht, gerade durch so eine Gesetzgebung dann.
Also Social Media Marketing ist ja jetzt mittlerweile schon recht gängig. Mich interessiert vor allem, was ist in 2 Jahren? Was ist dann der neue Standard? Man muss auch sehen, ich hatte vorhin eingangs gesagt, dass eBay und Amazon ausgenommen sind, weil sie physische Waren primär verkaufen.
Ja.
Was nicht ausgenommen ist, sind Plattformen, die digitale Güter verkaufen. Das betrifft vor allem uns jetzt mit einem Shopware-Store zum Beispiel oder Websites wie ThemeForest, Audio Jungle, Bandcamp ist ganz beliebt, wo man Indie-Musiker unterstützen kann. Vielleicht sogar Kickstarter mit digitalen Gütern, weil da verkauft man ja nach deutschem Recht auch irgendwas. Mhm. Das sind eigentlich auch alles Plattformen, die letztendlich E-Commerce betreiben, aber denen es richtig schlecht gehen könnte, wenn das so durchgesetzt wird. Also wo auch dann Deutschanbieter wie wir wirklich Probleme haben werden, unsere digitalen Güter zu verkaufen.
Ja, das ist definitiv der Fall, vor dem Hintergrund, dass halt diese Anbieter hingehen müssen, vermutlich, und wirklich jedes einzelne Gut, was dort angeboten wird, nochmal intensiver prüfen. Die meisten prüfen ja heute schon in gewisser Art und Weise, aber sie sind dann eben wirklich verpflichtet, eine intensive Prüfung zu machen, was natürlich dann dazu führen kann, ich sag mal, das ist ja auch mit Kosten verbunden, mit einem Aufwand verbunden. Das heißt, gerade Nischenartikel oder kleine Anbieter könnten für diese Plattform nicht mehr attraktiv sein, weil man mit ihnen nicht so viel Umsatz machen kann, um diese initiale Prüfung überhaupt wieder rauszuholen.
Ich weiß gar nicht, ob das faktisch überhaupt möglich ist. Also auch wenn wir jetzt ein Theme machen, wer will da jetzt genau nachgucken, ob wir an jedem Icon, das wir da verwenden, nicht vielleicht irgendwo was geklaut haben, ob wir nicht irgendwo eine Codezeile haben, die nicht genau die richtige Lizenz hier zufällig hat, etc. pp. Also das sind Millionen Zeilen Code, wer will das wirklich, und dann noch mit Zitatrechnung, weiß der Kuckuck was. Ich meine, ich könnte vielleicht eine besonders schlaue Schleife genommen haben und irgendein Richter kommt auf die Idee, dass das eine Schöpfungshöhe hat und dann ist man wieder geliefert als Plattform. Das wäre natürlich, und vor allem, wenn man das weiß, dann kann man es ja wissentlich ausnutzen, wenn man Schuft ist. Dann könnte ich ja quasi jemand anderen beauftragen, meinen urheberrechtlichen Code hochzuladen, drauf hoffen, dass die Plattform das durchlässt und dann die Plattform verklagen, in dem Wissen, dass die da was Illegales gemacht hat.
Wenn das aufliegt, wäre das natürlich strafrechtlich relevant. Aber klar, also ich sag mal, solche Black-Hat-Taktiken, wir kennen es von überall, ja, dass man auf illegale Art und Weise Sabotage macht. Leider erleben das sehr, sehr viele Online-Händler. Solche Black-Hat-Taktiken werden dann plausibel sein, werden möglich sein. Und genau wie du sagst, also ich sag mal, wie soll man als Anbieter wirklich sämtliche urheberrechtlichen Materialien, die weltweit existieren, katalogisiert haben, um prüfen zu können, ob irgendetwas davon verletzt wird? Das wird nicht möglich sein. Die einzige Option, die ich auch dafür sehe, ist, dass man sich quasi rückversichert. Also, dass zum Beispiel ein Anbieter wie wir letztendlich dann eben mit der Plattform einen Vertrag schließen muss und der Plattform zusichert, wenn wir Mist machen, wenn wir euch urheberrechtlich geschützten Inhalt liefern, dann werden wir, wenn ihr dafür eine Strafe bekommt, werden wir irgendeine Form von Ausgleich machen.
Da muss man gucken, ob das funktioniert, weil das würde ja die gesamte Direktive eigentlich ad absurdum führen, weil dann könnte einfach YouTube sagen, ja, der bei uns Videos hochladen will, muss diesen AGB zustimmen, da steht drin, dass letztendlich doch ihr haftet. Ich glaube nicht, dass die das zulassen werden.
Ja, und ich meine, das wird, wie gesagt, dann kommt eben genau dieses interessante Zusammenspiel mit der DSGVO wieder auch ins Spiel. Ich meine, auf vielen Plattformen ist ja das Attraktive, dass man das momentan dort relativ anonym Inhalte veröffentlichen kann. Wenn ich jetzt die Möglichkeit haben muss, auf denjenigen, der diese Inhalte hochlädt, durchgreifen zu können, dann muss ich einen Vertrag mit dem schließen, der relativ umfangreich wahrscheinlich sein wird. Ich muss auch sicher gehen, dass bei dieser Person überhaupt was zu holen ist. Ich sag mal, wenn das ein armer Schlucker ist und ich sitze plötzlich auf einer Strafzahlung von Tausenden Disney. oder 10.000, ja eben, Disney kommt vorbei und sagt, hey, da hat jemand den neuen Avengers-Film hochgeladen, jetzt bitte mal 2 Millionen Schadensersatz. Ja, da kann man natürlich lustig Verträge schließen als Plattform, aber ein Bruchteil der User wird in der Lage sein, diesen Schaden wieder auszugleichen. Und da fängt es dann eben an, gehe ich dann wirklich hin und sage, ja, Lieschen Müller, ich erlaube dir, Videos hier hochzuladen. Du bist eine von den Personen, die hier 400 Stunden Videomaterial die Minute auf YouTube lädt. Das ist in Ordnung. Oder sage ich dann als YouTube nicht lieber, nee, tut mir leid, das ist mir zu unsicher. Da lassen wir mal lieber die Finger davon.
Ja, also, ich bin ja auch kein Jurist, vielleicht nur mal eine doofe Frage, aber inwiefern wird doch jetzt, du hast ja das gerade schon unterschieden, du hast ja gesagt, einmal gibt's ja diese Gesetzgebung, einmal das, was jetzt entschieden wird, das jetzt in 2 Jahren dann in Kraft treten soll, und dann gibt's ja noch diese Überleitung oder diese, sag ich mal, dieses Übertragen in Landesrecht, aber inwiefern wird das jetzt tatsächlich angewandt? Also, die Politiker haben ja irgendwie, habe ich irgendwo gelesen, mehrfach betont, dass es tatsächlich auch doch nur um die Plattformen geht, also um die Riesen, sag ich mal. Inwiefern muss ich mich jetzt als kleiner Händler wirklich sorgen, dass ich jetzt plötzlich von Gerichten als Plattform angesehen werde und dass das dann, also wie hoch ist die Chance für mich jetzt, sag ich mal, als Händler, wenn ich jetzt mich in der Schussbahn sehen muss, also klar, ich muss mich vorbereiten, klar, ich kann es nicht ignorieren, aber wie hoch ist die Chance wirklich, dass, sag ich mal, so ein Gesetz dann auch mich betrifft, in der Form?
Ich denke, das muss die Praxis einfach zeigen. Also ganz man genau. muss ja abwarten, also wie gesagt, wir sind auch alle keine Juristen, das soll auch keine Rechtsberatung sein, ich denke, das ist aber eh klar. Ja, klar. Ich denke, da muss man einfach abwarten, also gerade was ihr bis jetzt alle schon im E-Commerce an Gesetzgebung und Entscheidungen von Gerichten mitgekriegt haben, was da für ein, wirklich für ein, ja, also, mir fehlen gerade die Worte, dabei war. ich würde mich auf gar nichts verlassen, bis erstmal das Gesetz steht und dann beten, dass das möglichst wenig Interpretationsspielraum lässt,
genau.
damit da irgendein Richter, der das Internet nicht verstanden hat, dann irgendwas rauskonstruiert. Das wäre halt der schlimmste Fall, dass dann irgendein höheres Gericht das komplett falsch auslegt gegen die Intention von dem Ganzen und dann leiden alle drunter.
Das ist genau, sind die zwei Hürden, die wir eben, genau wie Daniel sagte, ja auch schon erlebt haben, einfach aus Erfahrung. Zunächst einmal, es gibt noch kein nationales Gesetz, sondern eben nur diese Direktive, die sagt, Deutschland und alle anderen EU-Staaten setzt das mal so in etwa um. Wir werden jetzt erstmal gucken müssen, was macht die deutsche Politik wirklich aus diesem Gesetz? Oder aus dieser Direktive, was kommt da für ein Gesetz raus? Und dann wissen wir eben ja auch schon aus Erfahrung, weil wir es schon x-mal beobachtet haben, auch außerhalb des E-Commerce-Bereiches, aber insbesondere im Bereich E-Commerce, dass da tatsächlich das Verständnis für die Formulierung zwischen Politik, die die Gesetze machen, also Legislative, und den Richtern, die die Gesetze interpretieren, Judikative, Politikunterricht. Ach, endlich, ja. Also Schule, kurze Info für euch, Schule bringt dann doch was. Diese beiden Begriffe habe ich mir gemerkt. Aber was die Richter dann letztendlich daraus machen, ob die tatsächlich dann das tun, was die Politiker beabsichtigt haben, oder ob die in den Text etwas ganz anderes reinlesen oder den enger oder gröber oder weiter auslegen, das ist eben diese zweite große Hürde. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade, deswegen, ich finde es ganz passend, die DSGVO war im E-Commerce von der Größe her ein ähnliches Thema, wo wir jetzt gerade eben in dieser Phase sind und jetzt so langsam erst wirklich mitbekommen, wie wird das Gesetz überhaupt gelebt im Alltag. Mhm. Und auch das wird dann eben erst bei, was diesen Artikel 11, den Artikel 13 letztendlich angeht, dieses neue Urheberrecht angeht, das werden wir eben auch erst wirklich erfahren können, wenn das Gesetz in nationales Recht umgesetzt ist und wenn die Richter anfangen, Entscheidungen zu treffen.
Ja, ich bin auch gespannt. Also in Zukunft werde ich auf jeden Fall auch darauf achten, was wird es jetzt für Auswirkungen haben wirklich auf die Google-Suche? Also wird sich jetzt beispielsweise Google AdWords irgendwie verändern? Werden da Einschneidungen geben in SEO? Wie sieht's mit Content-Marketing aus? Werden jetzt gewisse Teile einfach wegfallen? Was passiert jetzt mit Influencer-Marketing? Gerade mit solchen Geschichten wie Plattformen, die dann plötzlich jetzt unter die Zielscheibe geraten? Und genau, was gibt's für Alternativen? Gibt's plötzlich dann irgendwelche anderen Wege, die sich dann auftun? Marketing, auch im Online-Marketing, gibt's wahrscheinlich irgendwelche, gibt's Learnings, gibt's Chancen? Das sind alles Sachen, die ich auf jeden Fall noch beobachten werde. Und genau, vielleicht können wir in 2 Jahren witzigerweise auch nochmal drüber sprechen und dann das Fazit ziehen.
Also das ist mit den Juristen dabei, dann hat das auch ein bisschen mehr Substanz.
Genau, also das ist jetzt, wir wollten halt jetzt schnell und aktuell beim Thema sein. Es wird interessant, was da passiert. Und ich glaube, der eine Takeaway, den wir für den Moment eben auch wirklich machen können, was wir mitnehmen können, ist, Fachleute in sämtlichen Bereichen, die hier touchiert werden sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Ja, wir setzen uns damit auseinander. Viele andere werden sich mit dem Thema auseinandersetzen. Als Händler muss ich mich damit auseinandersetzen und man muss eben wirklich gucken, was genau werden die Ergebnisse sein, welche technischen Änderungen werde ich umsetzen müssen. Das wird die Zeit zeigen und je früher man beginnt, sich darauf vorzubereiten und sich damit auseinanderzusetzen, desto besser wird man dann auch gewappnet sein, wenn dann tatsächlich eben das Gesetz umgesetzt wird. Denn was natürlich nicht passieren darf, ist, dass man am Ende irgendwo dann in die Falle rennt. Und
ganz genau.
Klingt doch nach einem guten Abschluss.
Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, wir haben so ein natürliches Ende erreicht.
Ja.
Vielen Dank, liebe Zuhörer. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen zur Diskussion beitragen, euch ein paar Gedanken in den Kopf setzen. Falls ihr Ideen und Anmerkungen habt, kontaktiert uns gerne per Mail oder auf einen der anderen Wege, Social Media. Wir gehen da gerne in die Diskussion und ja, wir freuen uns auf euer Feedback.